So, wir sind bis ans Ende von Kapitel 2 gekommen letztes Mal. Nicht ganz so weit, wie wir kommen wollten, aber es passt thematisch eigentlich ganz gut. Wir kommen heute zum schönen Abschnitt eigentlich in Micha, in dem es um Wiederherstellung, messianische Zeitalter geht. Nachdem er letztes Mal Gericht prophezeit hat, sagt er es im Vers 12 am Ende von Kapitel 2, sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln werde ich den Rest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Drift, sodass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her, sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus, und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Wir haben hier zwei Bilder. Das eine ist das Bild eines Hirten, der seine Herde versammelt und gibt im Wesentlichen zwei Sichtweisen von diesen Prophetien, dieser zukünftigen Sammlung. Das eine ist zukünftiges Friedensreich auf der Erde, das Millennium heißt es auch, die es irdisch interpretieren. Das zweite ist, zweite Sichtweise ist, dass es hier über die Gemeinde spricht, also das messianische Zeitalter, wenn Jesus kommt, und dass es hier Bilder sind, also offensichtlich sind das Bilder, ganz egal, welche Sichtweise man jetzt vertritt, dass es Bilder sind über das, was wir im Neuen Bund jetzt haben. Vielleicht erkennt sich ja auch beides. Ich persönlich tendiere eher zur zweiten Auslegung. Calvary Chapel allgemein tendiert eher zur ersten Auslegung. Ich finde es interessant, dass er hier sagt, sammeln will ich dich ganz Jakob, versammeln werde ich den Rest Israels. Also wir haben hier einen Rest von Israel, aber es wird ganz Jakob versammelt. Jakob ist ja nur der andere Name für Israel. Erinnert mich an den Römerbrief, wo wir auch sehen, dass Paulus sagt, ganz Israel wird gerettet werden, aber gleichzeitig so sagt, nur ein Überrest wird gerettet werden und nicht alles Israel ist Israel.
Also Israel, ja.
Genau, es gibt ein geistliches Israel und davon spricht er wohl, wenn er sagt, ganz Jakob oder ganz Israel, das ganze geistliche Israel, das heißt die Treuen, die Gläubigen, heute für uns, heute heißt es, die an Jesus Gläubigen werden versammelt werden, und der Rest Israels werden dann die Gläubigen, die messianischen Juden, würden wir heute sagen. Römerbrief wird sehr schön erklärt, dieser Ölbaum, wir sind alle eingepflanzt, ja, dieser Baum Israel, und die ungläubigen Juden werden ausgerissen, die ungläubigen Zweige sozusagen, und dafür werden die gläubigen Heiden oder Heidenchristen dann in dem Fall eingepflanzt in diesen Stamm von Israel, und es ist dieser geistliche Überrest, das geistliche Israel. Hat mich auch erinnert an Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er ist ja die letztendliche Erfüllung von diesem Bild von dem Hirten, der seine Herde sammelt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich kenne die Meinen kennen mich. Und dann sagt im Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, also nicht aus Israel, aus der Nation Israel, aus den Juden sind, sondern eben die Heidenchristen. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und ich persönlich glaube, dass das die Erfüllung ist von dieser Schriftstelle auch. Zusammenbringen in eine Herde, wie eine Herde mitten auf der Trift, sodass es von Menschen tosen wird. Also es wird eine große Versammlung sein, wie in der Offenbarung auch sehen, aus allen Nationen, die den Herrn anbeten. Und dann im Vers 13 haben wir ein bisschen ein anderes Bild. Da geht der Durchbrecher vor ihnen her und sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen hinaus, also ein Gefängnisausbruch sozusagen. Und der König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze, Parallelismus hier, der König ist der Herr. Also wir haben hier eigentlich wieder das Exodus-Motiv, das letztendlich auch erfüllt ist in Jesus, der uns befreit aus der Gefangenschaft der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde. Erste Bild natürlich, Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, aber auch der zweite Exodus, wenn sie aus Babylon zurückkommen. Und der König schreitet vor ihnen her, der Herr an ihrer Spitze bezieht sich sicher auf diese Feuersäule und diese Wolkensäule, die voranging. Und genauso gilt das geistlich für uns. Der Herr hat uns einen Weg gebahnt, dass wir frei sein dürfen von Schuld und auch frei sein dürfen von der Macht, von der Dominanz der Sünde über unser Leben. Wir dürfen diese Ketten zurücklassen. Er hat die Ketten gesprengt. Er hat uns Freiheit verkündet und er führt uns
voran, seine Herrschaft verstärken kann. Seine Macht wird offenbar werden, ja. Niemand kann ihn aufhalten.
Ja. Jetzt haben wir so einen Einschub hier, eine Rede gegen die politischen Führer und die falschen Propheten. Wie der Ankündigung von der Zerstörung Jerusalems. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Anführer des Hauses Israel. Ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel, die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien. Er aber wird ihnen nicht antworten und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. Also ein krasses Bild, Kannibalismus könnten wir sagen, die Obersten, die Leiter, die ihr eigenes Volk aufessen. Bild von Opfer auch, das Opfer wurde zerlegt, gekocht, gegessen. Und es ist eine Wahrheit, also entweder wir opfern uns auch für andere, wir verleugnen uns selbst und achten andere höher als uns selbst, oder wir setzen uns an die erste Stelle und dann werden wir andere opfern für uns und für unsere Ziele. Das ist die Geschichte der Menschheit, die Geschichte von Obersten und Leitern. Auch könnten dann alle mögliche denken, von Hitler bis Stalin, die ihr Volk verheizt haben, um ihre Ideen, ihre Philosophien, ihre Machtansprüche durchzusetzen. Kim Jong-un heute, also gibt jede Menge an Beispielen, Assad.
Der Zeit, da waren ja auch diese bösen Könige in der Überzahl, das war so das 8. Jahrhundert vor Christus, die Prophetie, glaube ich, von dem Micha, so zeitgleich mit Jesaja. Da waren ja verschiedene böse Könige, die da angesprochen waren, die das dann auch getan haben, was da steht.
Ja, und selbst, also unter dem guten König Hiskia.
Ja, Hiskia war natürlich dann wieder die
Ausgabe. Diese ganzen Reformen waren leider teilweise nur äußerlich und nicht alles sind umgekehrt. Aber für uns ganz wichtig, das Prinzip, Jesus hat gesagt, wer der Erste unter euch sein soll, der soll der Diener aller sein. Es geht in Leidenschaft nicht darum, dass wir uns selbst groß machen oder dass wir es irgendwie als Eigennutz tun oder dass wir eine Position haben oder Ruhm haben oder Ansehen, dass wir was bekommen von den Leuten. Auch nicht, dass wir uns bereichern an Leuten. Das sieht man leider immer wieder im Leib Christi, die
um Gewinnsucht wegen
großen Starprediger, die im Cadillac herumfahren oder in irgendwelchen Luxuskarossen, sondern teilweise sogar nach Afrika gehen und dort predigen: Wenn ihr mir euer Geld schickt, dann wird der Herr euch segnen und auf Kosten der Herde leben, sozusagen die Schafe schlachten, statt ihnen zu dienen. Ja, ist typisch menschlich, ne? Aber nicht geistlich. So funktioniert die Welt, dass die Obersten die Kleinen aufopfern für sich und sie ausnehmen. Lebt man manchmal in Firmen, wo Leute, Mitarbeiter verschlissen werden, ausgesaugt werden bis zum Letzten und dann, wenn er den Burnout hat, rausgeschmissen und der Nächste. Das ist leider Gottes immer wieder die Erfahrung in dieser gefallenen Welt mit gefallenen Leidern.
Das Schlimme daran, dass es halt in dem christlichen Bereich dann manchmal auch vorkommt, unter diese Machenschaften, die die Welt macht, das ist einfach so, ja, das Übernehmen und dann genauso sind. Denke ich, dass die ja mal ganz schwer zur Rechenschaft gezogen werden. Solche Menschen, die das...
möchten nicht in der Haut stecken. Das, aber eine Warnung an uns, ne? Dass wir nie aus selbstsüchtigen Motiven tun, was wir tun. Ja. Ja, es gibt viele, die versuchen, ein Denkmal aufzubauen und dann Druck ausüben, dass die Leute geben, dass sie ihre Projekte vollbringen können oder was immer. Bei uns soll es anders sein. Ja. Leiden heißt dienen. Vor allem im Reich Gottes. Also die Frage ist nie, was kann ich bekommen, sondern was kann ich geben, wenn wir dieses selbstsüchtige Denken reinkommen. Und das merken wir. Ich meine, manchmal passiert es jedem von uns mal, dass wir frustriert sind, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dann merken wir aber, wenn wir anfangen, uns zu beschweren und warum machen die Leute nicht und bla bla bla, dann merken wir eigentlich, dass wir in eine falsche Sichtweise reinkommen. Die Frage ist, was kannst du für andere tun, nicht was können andere für dich tun. Und er sagt ihnen, die sein Volk hier geopfert haben, die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. Also wenn Gottes Gericht kommt, in dem Fall durch die Babylonier über Jerusalem oder die Assyrer über Samaria, wenn sie dann um Hilfe schreien, dann wird der Herr nicht hören, sondern er wird richten. Jeder erntet das, was er sieht, letztendlich. Und dann ab Vers 5, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Ihr wisst, das war ja immer ein Problem, dass es falsche Propheten gab, die gibt es heute auch. Erkennt man vor allem daran, dass sie Leuten nach dem reden, was sie hören wollen. Während sich Propheten anstellen, die ihnen in den Ohren kitzeln, heiß von den letzten Tagen. Und letztendlich immer eine fleischliche Agenda, immer ja eben auch versuchen, sich selbst zu bereichern oder was zu bekommen von dem Volk.
Nach Bileams Art.
Oder sich beliebt zu machen, so in die Richtung.
Ja, der materielle Prophet.
Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Also die waren bestechlich sozusagen, also der sie angestellt hat, dem König, der sie angestellt hat, die falschen Propheten, der hat sie versorgt und verköstigt und dem haben sie das gesagt, was er hören wollte gerne. Ist eigentlich furchtbar, ne? Für einen Leiter, der braucht eigentlich genau das Gegenteil. Der braucht eigentlich Leute, die die Augen offen haben und sagen, hey, du hast hier einen blinden Fleck, du siehst hier nicht richtig. Und eigentlich schlecht, wenn Leiter nicht hören. Oder manchmal gibt es da so cholerische autoritäre Typen, vor denen alle Angst haben und Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Bei Hitler war es ja auch so, ne? Er wollte am Ende die Wahrheit gar nicht mehr hören und die Leute haben sich teilweise auch gar nicht getraut, ihm zu sagen, wie es wirklich steht. Und er hat in der völligen Illusion gelebt. Aber das haben diese Propheten gemacht, die waren käuflich. Es ging ihnen wieder um ihren eigenen Nutzen, um ihre eigene Bereicherung. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wenn ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Sagen sie dann, die Feinde werden dich platt machen, wenn du nicht mir gibst, was ich will.
Massendynamik.
Also selbe Einstellung wie die falschen Leiter eigentlich. Es waren keine Diener, es waren die, die die Herde ausnehmen wollten. Und letztendlich ist es die Einstellung des Teufels. Jesus hat gesagt, der Feind kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu berauben. Darum soll es Nacht werden für euch ohne Vision und Finsternis soll es für euch werden ohne Wahrsagung. Also ein solcher Prophet soll nicht denken, dass er wirklich was vom Herrn hört. Die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen schwarz werden. Also sie werden nichts mehr sehen und die Seher werden beschämt und die Wahrsager zu Schanden werden. Sie alle werden den Bart verhüllen, weil keine Antwort Gottes da ist. Also Gott wird sagen hier, Feierabend. Aber dann sagt im Vers 8, ich hingegen, ich bin mit der Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden, sein Verbrechen und Israel seine Sünden.
Er hatte die, der Micha, der
ja.
Ich hingegen, ja.
Er hatte die unangenehme Botschaft zu verkündigen, eigentlich Gericht. Aber er hatte auch ein Bewusstsein von seiner Berufung.
Ja.
Ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn. Und bei allem, was wir tun für den Herrn, ist es wichtig, dass wir wissen, dass der Herr uns dafür beruft. Weil gerade in Leiterschaft gibt es immer Zeiten, die schwierig werden und man macht sich nicht immer beliebt und man wird kritisiert und angefeindet und so weiter und so fort. Oder manchmal ist es einfach auch die Umstände schwer. Und ich kann mich an Zeiten in meinem Dienst und in meinem Leben erinnern, wo das war, was mich gehalten hat, zu wissen, okay Gott, du hast mich hierher gerufen und ich habe noch nichts anderes gehört. Du hast noch nichts anderes gezeigt. Also will ich da bleiben, will ich treu bleiben. Bei den Mietlingen, wie es Jesus sagt, wenn es schwierig wird, wenn die Raubtiere kommen, die ziehen Leine, die sind weg. Aber der gute Hirte bleibt, er steht, er gibt sein Leben für die Schafe, wieder eine ganz andere Einstellung. Und so, er wusste sich berufen und er war auch erfüllt mit dem Geist des Herrn. Und das ist auch wichtig, wir können das Werk des Herrn nicht aus eigener Kraft tun, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das hat Jesus uns ja verheißen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber wir können nicht aus eigener Kraft unseren Dienst machen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Danach dürfen wir uns auch immer wieder ausstrecken. Und mit Recht und Stärke, sagt er auch. Also er hatte auch ein gutes Gewissen vom Herrn. Er wusste, dass er in der rechten Beziehung ist, dass er die wahre Botschaft verkündigt und das gibt ihm auch Zuversicht. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Anführer des Hauses Israel, die das Recht verabscheuen und alles gerade krümmen, die Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit Unrecht. Also sie waren korrupt, sie sind über Leichen gegangen. Hier ihre Untertanen eigentlich haben sich bereichert auf ihre Kosten. Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Also es ist immer das Kennzeichen von falschen Propheten, von falschen Lehrern. Die reden immer viel um Geld und sie geben es vor allem für sich selbst aus. Wenn ihr sowas seht, dann wisst ihr, woran ihr seid. Das ist immer eine Warnleuchte. Ich persönlich habe was zum Maßstab gemacht, wenn ich irgendwo eingeladen bin zu predigen oder so. Ich verlange nie was. Wenn mir irgendjemand was dafür gibt, gut. Wenn nicht, auch gut. Aber ich will es für den Herrn machen. Und manchmal prüft uns der Herr da drin auch. Also ich habe schon gepredigt, wo ich auch öfter mal predige und die haben sich dann einfach vergessen, mir das zu geben, was sie mir normal geben. Das war aber gut. War ein guter Test, zu sagen, okay, Herr, nee, ich will auch nicht nachfragen, das ist okay. Das soll okay sein, auch so. Und dann manchmal prüft Gott unser Herz.
Von dem Buch, wo ich das Kapitel gelesen habe am Sonntag, er handhabt sich so, er hat ja mittlerweile einen ziemlich großen Dienst, das spricht über ja, in vielen Städten und ist eingeladen, Konferenzen und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, alles was da, das gibt er total wieder ins Reich Gottes, wird aber versorgt, also durch Freunde irgendwie. Und das, da kommt ja trotzdem wieder was rein. Aber seine ganzen Einnahmen, wo er so, das gibt er total wieder weiter. Er behält nichts für sich, von was sie ihm praktisch geben oder anbieten. Schon. Also er lebt eigentlich so aus dem Glauben. Familie wird natürlich versorgt, weil der Freundeskreis wird ja auch größer. Ich denke, das ist dann
Gott versorgt.
Gott versorgt so dann so. Also das, ja, hat auch 4 Kinder.
Weil du
ist jetzt
Jahrgang Wunder auch.
Ja, klar. Das ist schon.
Gott hat mich auch immer versorgt.
Das, was mich damals immer ein bisschen gestört hat, ist so in den 90ern war das so, da waren die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, das Chapter hat man das genannt, kennst du vielleicht, und da haben die schon immer dem Sprecher 500 D-Mark gegeben für den Abend. Das hat mich irgendwie immer, das soll das, was für einen Abend haben sie ihm da, das, ja, cool, das war so ausgehandelter Preis irgendwie, da, okay. Für das spricht er jetzt den Abend. Zeugnis und ja.
Also unter Geschäftsleuten ist das wahrscheinlich für irgendeinen Managementberater, der nimmt ganz andere Preise. Vielleicht ist das für die Pipifax. Ja, ich denke, der Punkt ist, als Diener willst du nichts verlangen. Das war immer so meine Einstellung. Ich meine, wenn jemand was gibt, auf der anderen Seite, die Bibel sagt auch, der Ochs, der drischt, ist seines Lohnes wert, ist seiner Nahrung wert. Also
klar.
Wir praktizieren es als Gemeinde auch so, dass wir, wenn jemand hier eingeladen ist zu sprechen, dass wir auch immer was geben. Ja. Auch je nachdem nach unserem Budget. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich denke, für mich viele Einstellungen haben, hey, das Evangelium soll nichts kosten und mein Dienst soll nichts kosten. Und der Herr hat immer versorgt. Aber manchmal durch eine Arbeit, manchmal 3 Jahre lang habe ich umsonst gewohnt. Gott kann durch Wunder versorgen. Manchmal war ein Kuvert im Postkasten mit genau dem Geld, was ich gebraucht habe. Jetzt bin ich angestellt um eine halbe Stelle und der Rest kommt über Spenden, Unterstützung, sonst was rein. Gott ist treu. Aber Paulus hat gesagt, wenn wir zu essen haben und wenn wir zu anziehen haben, dann soll uns daran genügen. Und so ein Maßstab, den der Pastor Chuck auch immer gesagt hat, er hat immer gesagt, ein Pastor sollte nie über den Verhältnissen seiner Gemeinde, seiner Herde leben. Und er hat das auch praktiziert, obwohl er sehr reich war, weil er ziemlich viel geerbt hat in seinen späteren Jahren. Aber er hat immer noch im selben alten Haus gewohnt und im selben alten Auto gefahren. Er hat nichts verändert. Er hat viele Missionare unterstützt, persönlich auch. Und so. Aber das war so ein Maßstab, der ist eigentlich ganz gut. Zu sagen, gut, wenn du Geschäftsleuten dienst und die fahren alle an BMW, dann fahr von mir auch einen, ja. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo unter Arbeitern Dienst, die alle Kleinwagen fahren und in Wohnungen wohnen, dann lieber auch auf dem Level der Leute, die du dienst. Das ist unser Maßstab immer, wir wollen den Menschen dienen. Und manchmal gibt es so verrückte Sachen. Das war so kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, da haben wir einen Missionseinsatz in Rumänien gemacht mit der Bibelschule. Oder nee, das war noch vorher, da haben wir einen Hilfstransport gemacht mit Freunden aus Österreich noch damals. Und da war ein Pastor, irgendeine Gemeinde in Amerika, hat dem ein Golf GTI so richtig mit Sportauspuff tiefer gelegt, aufgemotzt, haben dem Typen so ein Auto geschenkt. Also völlig sinnlos. Die anderen Leute sind mit dem Pferdefuhrwerk noch gefahren und gelaufen. Die hatten nichts, die Leute. Die hatten
gepasst.
Ja, gerade genug zu essen. Und dann hat der Pastor so einen Luxusschlitten, den man eigentlich auf den Straßen dort gar nicht wirklich gebrauchen konnte. Die waren gar nicht gebaut für so tiefer gelegte Gefährte. Und dann hat er wahrscheinlich auch keine Ersatzteile bekommen oder was. Aber einfach so sagen, Leute, das macht doch keinen Sinn, ne? Wir hatten dann ganz stolz hier sein GTI gezeigt. Das macht keinen Sinn. Also es ist wichtig, dass wir uns nicht bereichern wollen. Der Dienst ist kein Vehikel, um sich zu bereichern. Ich denke, Gott wird uns versorgen und er tut das oft durch Menschen und das ist auch okay. Sei es durch Spenden, sei es durch eine Anstellung oder was immer, aber nicht so wie in diesen Wohlstands-Evangeliumskreisen, wo die Prediger in Villen wohnen und in Luxus wohnen. Das ist für mich sowieso Verschwendung. Wenn ich so viel Geld hätte, wäre es gescheiter, irgendwelche Waisenhäuser in Indien zu bauen, Missionare zu unterstützen, als in Luxus zu leben. Wir können uns nichts mitnehmen. Ne?
Aber es steht ja auch, ich meine, irgendwo im Neuen Testament, ich weiß aber jetzt nicht wo, steht ja schon drin, dass also ein Pastor, dass er seinen Dienst bezahlt kriegen soll, eigentlich, gell?
Ja.
Also das ist schon, ich finde das schon in Ordnung.
Ist ja auch im Prinzip, ne? Aber Gott ist so schön ausgewogen. Er spricht zu denen, die diesen Dienst machen, sagt er, hey, begnüg dich mit Essen und bleiben. Da wollen wir genug haben, wollen wir zufrieden sein, ja? Stellt keine hohen Ansprüche. Ja. Und den anderen sagt er, hey, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also seid ihr auch nicht geizig und selbstsüchtig. Und wer euch geistlich füttert sozusagen, der soll auch von der Herde, heißt irgendwo, Anteil.
In Paulus war es ja auch so, er hat geschrieben, ich habe gelernt, Überfluss zu haben, Mangel zu leiden. Er hat auch gearbeitet, so mal Zeltmacher, was er gelernt hat. Ja. Dann wurde er auch unterstützt von Gemeinden, das sowohl als auch. Ja. Und er hat, dass er keinem irgendwo einen Anstoß gibt oder dass sich da irgendwie jemand, ja, wollte einfach immer so da diese Sicht auch, dass man ihn so sieht, er will sich auf keinen Fall irgendwie damit bereichern.
Ja. Und das soll immer unser erstes Anliegen sein, niemandem einen Anstoß zu geben, genau. Ja. Dass wir niemandem im Weg stehen, das Evangelium zu hören wegen uns oder unserem Lebensstil oder
das war da so, haben wir so eine Episode mal gehabt, in Deidesheim waren wir in einer Gemeinde eine Weile, so schon ewig her, und ja, die haben sich ja praktisch immer so im Wohnzimmer ausgeräumt Sonntag, da hat man noch keine Räumlichkeiten gehabt und so, und da war es schon immer, dass man den Pastor unterstützt und das alles. Und da waren ja auch ein paar Leute da. Einer, der so ein Geschäftsmann hat, halt immer und hat dann gedacht, die anderen müssen auch. Und hat der Pastor hat zig Paar Schuhe gehabt, der hat einen Schuhtick gehabt. Da haben wir jeden Sonntag, da haben wir den, ich bezahle ihm den für die Schuhe. Das ist irgendwie so, ich würde das gar nicht machen, dass ich dann immer da so stehe und dann habe ich jeden Sonntag ein paar neue Schuhe an. Also da muss man schon irgendwo so die Sicht haben, also dass ich da nicht auffalle oder irgendwie, ich würde es gar nicht machen, dass ich mir dann da, ja, dass das so auffällt, dass es jedem auffällt irgendwo.
Gut, in manchen Kreisen ist es halt ein Zeichen für Segen, sage ich mal. Ne? Bruder, wenn du Glauben hast,
dann wirst
du. So, und dann.
Aber es ist halt irgendwie ein bisschen
Es passt einfach nicht zusammen. Ich meine, wenn ich auf Jesus schaue, ja, Versorgung war immer da, aber es war ja nie das, dass man da irgendwo mit Reichtum, ja, das war ja überhaupt gar kein Thema.
Mir missfällt es auch, wenn Druck ausgeübt wird, auf Leute zu geben. Ich meine, das ist klar, wir lernen das auch, jeder Christ soll ein Geber sein. Sehen den Zehnten im Alten Testament, im Neuen Testament, wie es auf dem Herzen liegt,
wenn
aber jeder
wirklich,
soll,
genau.
Jeder soll ein Geber sein, das ist klar. Aber mir missfällt es, wenn es im Gottesdienst zwei Predigten gibt. Einmal, wenn die Kollekte eingesammelt wird, mal richtig ins Gewissen geredet und dann
auch genau auf die Tränendrüse gedrückt.
So, ja. das deswegen haben wir hier
so von Anfang an gesagt,
Gewissen macht den Leuten, die da. Wir haben hier von Anfang an gesagt, wir haben nur eine Spendenbox hinten und wer will, schmeißt was rein. Weil manche auch aus diesem so einen Hintergrund kamen, wo bei der Kollekte immer gepusht wurde und haben gesagt, hey, wir. Und Gott hat immer versorgt. Wir waren noch nie eine reiche Gemeinde, aber wir hatten immer genug. Und guck mal hier, wir bezahlen hier auch nicht für die Halle das, was normal wäre, sondern vielleicht die Hälfte. Also Gott ist immer treu gewesen. Haben auch viele Jahre ohne Miete als Gemeinde gewohnt. Also Gott hat uns unglaublich versorgt. Er ist treu.
Es gibt so vieles, wo man dann auch wieder weitergeben kann. Man sieht so viel Not. Das kann man ja so gut es geht, weil immer das wieder reinfließen lassen, das, was ich da irgendwo, was Gott mir zeigt, so, da kann ich helfen. Das ist ja weltweit Patenschaft und hin und her und diese Dinge alle, kann man ja alle auch in Erwägung ziehen. Und das, ja, auch als Gemeinde, wenn da wirklich Überfluss ist, dann gibt man es einfach weiter.
Klar.
Das brauchen wir ja nicht da irgendwie Mats anhäufen auf dem Konto.
Das, ja. Aber das Problem hier war, seine Häupter, die Leiter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr nicht etwa in unserer Mitte? Das war so ihr Hochmut. Wir sind doch Gottes Volk, ne? Wir sind doch die Juden, halt würde man sagen, wir sind doch Christen, wir sind doch Gemeinde. Kein Unglück wird über uns kommen. Also doch, wir sind doch Gottes Volk, wir können.
Wir sind doch der edle Ölbaum.
So leben und er wird uns nicht zur Rechenschaft ziehen. Das war so ihre Einstellung. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Also genau deswegen, wegen eurer arroganten, habsüchtigen, stolzen Einstellung, wird Jerusalem, Zion ist gleich Jerusalem, platt gemacht werden. Also es hing auch zu einem guten Teil an den Leitern. Ne? Gute Leiter sind Gold wert, schlechte Leiter können viel Unglück über ein Volk oder eine Gemeinde bringen. Auch. Aber sie haben erwartet, obwohl sie gegen Gott gelebt haben, eigentlich gegen das, was er sagt, ja, ist der Herr nicht in unserer Mitte, kein Unglück wird über uns kommen. Im Gegensatz zu Jeremia hatte Micha die Freude, dass die Menschen umgekehrt sind. Micha und Jesaja, also zumindest König Hiskia, war einer, der auf sie gehört hat und die ein Stück weit zumindest umgekehrt sind und zum Herrn umgekehrt sind und dem Herrn vertraut hat und sie durften erleben, Micha durfte erleben, dass die Assyrer Jerusalem nicht zerstört haben, sondern Gott hat diesen Engel geschickt, der die Armee der Assyrer platt gemacht hat. Im Gegensatz dazu in Jeremia hat man ja gelesen, dass sie ihn umbringen wollten. Und in Jeremia 26, Abvers 16, lesen wir davon, da sagten die Obersten und das ganze Volk zu den Priestern und zu den Propheten. die ihn umbringen wollten. Dieser Mann hat das Todesurteil nicht verdient, denn er hat im Namen des Herrn, unseres Gottes, zu uns geredet. Also über Jeremia geht es jetzt. Und es erhoben sich Männer von den Ältesten des Landes und sie sagten zu der ganzen Versammlung des Volkes: Micha, der Moreschiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zum ganzen Volk Juda gesprochen. So spricht der Herr, der Herrscher an: Zion wird zum Acker gepflügt und Jerusalem wird zum Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Also unsere Stelle hier zitiert. Und dann sagen sie, haben ihn etwa Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, sodass der Herr sich des Unheils gereuen ließ, dass er über sie geredet hatte? Und wir wollen so großes Unrecht gegen unser
gegen den Jeremia Leben tun,
gegen den Jeremia.
Auch dann verschont, ja, ja.
Also Parallel. Micha hatte offensichtlich einen Einfluss, dass sie sich erinnert haben an ihn. Und
verschont haben, ja.
Der König hat reagiert auf seine Botschaft. Und Jesaja war ja zur selben Zeit auch da in Jerusalem. Gut, jetzt haben wir wieder einen Blick auf das messianische Zeitalter.
Gerade nochmal so chronologisch gesehen. Also war das dann noch vor Jeremia, der Micha?
Ja, der war zur Zeit 800, Jesajas. Also
800.
Also Jesaja war wohl ein bisschen älter.
Okay.
Also wir haben hier noch 100 Jahre oder mehr bis zur Zerstörung von Jerusalem.
Und 1722 wurde ja dann das Nordreich weggeführt. Anscheinend war es ja auch so, dass die Könige Israels also noch schlimmer waren wie die Könige Judas, sodass das Gericht erstmal das Nordreich, die Assyrer haben die weggeführt, dann schon 722 und 586 vor Christus ist ja dann Juda weggeführt, also noch unter dem Zedekia dann. Das war ja so die Spanne. Das sind dann noch, haben die noch eine gewisse Gnadenfrist gehabt, weil die eigentlich noch, die Könige Judas waren noch ein paar mehr dabei, die eben Gott mehr vertraut haben. Also Hiskia, dann der Josia war ja dann besonders noch zum Schluss dann auch 650 rum vor Christus. Und dann kamen ja die schlimmen Könige bis Zedekia bei Juda, dann war es natürlich
also Israel auch so weit. Ja, nur böse Könige, die
ja.
Im Südreich Juda, die hatten
Ahab, Jotham, Ahas, das waren ja alles ganz schlimme.
Ja. Was wolltest du noch sagen?
Nee, das war mir gerade so gekommen.
Gut, jetzt haben wir wieder Prophezeiung. Wiederherstellung. Und das erinnert uns alle sehr, sehr an Jesaja, was wir hier lesen. Genau. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Also spricht wieder über Jerusalem. Mhm. Hier Berge oft als Bild für Herrscher. Auch wenn der Berg des Hauses des Herrn erhoben ist über alle Hügel, das heißt, der Herr wird herrschen und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir wollen auf seinen Wegen gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem.
Jesaja 2.
Also Jesaja 2 erinnert uns, das ist fast wörtlich.
Sogar ein Lied, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn.
Genau.
Genau, ja.
Also auch das wieder ein Bild. Manche interpretieren es auf ein zukünftiges Millennium oder ein Bild für das Zeitalter des Messias, die letzten Tage oder am Ende der Tage. Petrus, Jakobus schreiben in diesen letzten Tagen, also offensichtlich die Apostel haben in den letzten Tagen gelebt schon. Die letzten Tage sind die Zeit der Gemeinde. Und das haben wir auch schon bei Jesaja schon gesehen, die Völker, die nach Zion ziehen. Hebräer 12, ich lese mal vor, wie es genau heißt, Hebräer 12. Ich muss gerade mal blättern. Hier, Hebräer 12, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Also, das ist hier im Neuen Testament Zion, die Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem, die Gemeinde. Er spricht hier zu den Gläubigen im Neuen Testament. Und wenn wir hier die Nationen hinziehen sehen zu Zion, dann denke ich, ist es auch ein Bild über die Heiden, die in die Gemeinde, ins Reich Gottes strömen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ziemlich wörtlich, wenn Jesus gepredigt hat, war es das Wort des Herrn. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen, nicht mehr lernen. Auch ziemlich wörtlich. Millennium.
Friedensreich, ja.
Ziemlich wörtlich dasselbe, was Jesaja im Kapitel 2 vorhergesagt hat. Also Friede, ein Bild für Friede. Es gibt keinen Krieg mehr, es gibt keinen Kampf mehr. Epheser 2, Vers 14. Jesus ist unser Friede, Christus ist unser Friede. Er hat die Trennung zwischen Juden und Heiden niedergerissen und hat uns in ein
Volk gemacht, genau, den Zaun abgebrochen.
Gesammelt.
Ja, eins gemacht.
Also Friede, den Christus gebracht hat. Zumindest wenn wir es geistig interpretieren, ist das die Auslegung. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen, nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Also ein Bild von Wohlstand, das war sprichwörtlich hier. Wohlstand, Überfluss, Friede, niemand wird sie aufschrecken. Friede, den Jesus uns gebracht hat. Schön. Denn der Mund des Herrn, der Herrscher an, hat geredet. Ja, ist ein schönes Bild. Na, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Heißt im Epheser 1, jetzt in Christus schon. Jesus. Genau. Jetzt schon. Und er ist unser Friede. Und ich könnte an Philipper Brief denken. Na, wir beten. Macht, sorgt euch nicht, sondern bringt alles im Gebet vor Gott, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Friede, den wir in ihm haben. Niemand wird sie aufschrecken. Wir sind geborgen in ihm, egal was abgeht. Ja, alle Völker leben ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Also er spricht hier über diese Zeit und er sagt, es leben noch Heiden, die andere Götter anbeten. Das passt meiner Meinung nach nicht so ganz gut in dieses Modell vom Millennium, dass es da Götzendienst gibt während dieser Zeit, in der der Messias herrscht. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig, als seine Gemeinde, als seine Nachfolger.
Ja, am Ende des Friedensreiches wird ja der Satan nochmal losgelassen, um die Nationen zu verführen. Wahrscheinlich wird das nochmal, dass er viele auch nochmal abzieht in der, am Ende der 1000 Jahre, der sein ja, nochmal Unfrieden stiftet. Das ist ja auch am Ende der 1000 Jahre, wo er da nochmal ja, die Menschen verführen will oder sich auf seine Seite gewinnen will. Wahrscheinlich gibt es da auch nochmal gewisse Empörung oder gewisses Auflehnen, obwohl sie eigentlich die 1000 Jahre, der Mensch ist immer noch nicht klug geworden zum Teil. Und dann fallen wieder viele ab. So steht es doch, glaube ich, so in der Zeit. Dann.
Ja, es gibt eben verschiedene Sichtweisen, genau. Was dieses, das kommt ja nur vor in der Offenbarung
1000 Jahre,
sonst Gog kommt das ja nirgendwo in der Bibel
genau.
Vor. Und manche sehen es als ein zukünftiges,
könnte auch schon gewesen
sein. Wörtliches, zukünftiges 1000-jähriges Reich, das sind die Futuristen, nennen sich die.
Das und dann gibt es die, ja, die Präteristen, die das schon
gesehen gut,
haben bis Ende des, nach 70.
Nee, das Präteristen, da geht es eher um die Trübsalzeit.
Oder ja, das die, ja genau, die.
Aber es gibt die Amillennialisten,
ja, das ist
die, die glauben, dass.
Historizismus ist dann auch nochmal.
Die glauben, dass dieses
das 1000
Jahre symbolisch ist für das gemeine
Zeitalter.
Also für die Zeit, in der wir jetzt leben, ja. Und dass es geistig zu verstehen ist. Diese
Verheißung. Also Calvary Chapel ist ja. Doch mehr auf diesen
Futuristen, ja.
Oder
ja, Dispensationalisten, wenn man es genau sagen will. Das, da gibt es ja auch noch zwei verschiedene Arten von den Futuristen. Ja. Die einen glauben, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfinden wird, die anderen glauben, dass die Gemeinde durch die Trübsalzeit durchgehen muss, beschützt wird vielleicht, aber gut, das haben wir in der Offenbarung gesprochen.
Vorher entrückt.
Letztendlich wird. Egal, oder?
Geht jetzt hier ein bisschen weit. Ja. Für mich persönlich macht es keinen großen Unterschied, heute zumindest. Ne? Meine persönliche Philosophie ist, hey, wenn Jesus wiederkommt, werden wir schon erleben, wie es genau abgehen wird. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Dass
wir es genau wissen.
Also für mich
so.
Ja. Macht es für das praktische Leben keinen großen Unterschied, wie es genau sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Ich kann mit beiden gut leben. Also wenn es so ist, wie die Amillennialisten sagen, die sagen, okay, wir leben jetzt im 1000-jährigen Reich, Jesus kommt wieder, wir sind gleich im Himmel oder in der Ewigkeit mit ihm. Himmel kommt ja auf die Erde ein Stück weit auch, ne? Wenn wir die Offenbarung lesen. Damit kann ich gut leben und hey, wenn wir erst hier 1000 Jahre mit Jesus auf der Erde leben und dann kann ich auch damit leben, aber es macht für mich nicht wirklich einen Unterschied für mein praktisches Leben. Und
der
ehrlich gesagt, ich sehe auch keinen großen Unterschied in Menschen, die da unterschiedliche Sichtweisen haben. Wird zwar oft gesagt, ja, wir brauchen diese Sicht voraus, damit wir ein heiliges Leben leben, aber ich halte die Argumentation für fehlerhaft, weil du könntest jeden Moment sterben, du könntest jeden Tag sterben, du musst bereit sein und Rechenschaft ablegen für dein Leben, also wir müssen jeden Tag leben, mit der geistigen Perspektive.
Wir können jeden Tag
vor Jesus stehen, also ich persönlich glaube nicht, dass unsere Eschatologie einen großen Unterschied macht an dem Punkt, ein heiliges oder gottgefälliges Leben zu leben. Wenn wir das nicht machen, sind wir schlicht und einfach Gott ungehorsam, ganz egal, welche Eschatologie wir haben.
Nur deswegen.
Und dann leben wir nicht mit einer geistigen Perspektive. Wenn wir eine geistige Perspektive haben für unser Leben, eine ewige Perspektive, dann macht es keinen Unterschied, wie ich das Kommen Jesu genau sehe. Dann werde ich heute voll für ihn leben mit einer Schätze im Himmel sammeln, geistigen Perspektive.
Okay. Es wäre halt natürlich
auch sehr
der Wunsch, ist natürlich schon da, wenn jemand also total sich auch hingibt und mit Jesus lebt und treu ist und das alles, dass der dann nicht diese schlimme Zeit noch erleben muss, dass er vorher entrückt wird. Das ist halt so die Meinung, dass man halt dann, dass die Entrückung da stattfindet für seine Gemeinde und sie verwandelt wird und dann, ja, und dann eben die schlimme Zeit kommt.
Es glauben ja alle an die Entrückung. Die Frage ist nur, wann sie sein wird und was genau passieren wird.
Die Frage ist im Auferstehen dann, das ist die erste Auferstehung.
Frage ist ja eher, was die Trübsalzeit ist. Und da kommen die Präteristen rein, die zum Beispiel sagen würden, das war 70 nach Christus, das hat die Juden betroffen. Also wird uns in dem Sinn nicht betreffen. Und dann von denen, die es noch zukünftig sehen, gut, da sagen die einen, sagen, wir werden entrückt davor. Die anderen sagen, Gott wird seine Gemeinde durch die Trübsalzeit beschützen. Und letztendlich hat Jesus uns gesagt, verheißen, wir werden durch Trübsale in die Ewigkeit gehen. Wir werden
durch Bedrängnisse, klar.
Durch viele Bedrängnisse. Also wir haben nicht die Verheißung, dass wir das einfach
in schöne Leben dann halt, was dann der Offenbarung
haben, dass wir sind nicht unter dem Zorn Gottes, das wissen wir, egal welche Sichtweise wir.
Wir sind sicher in ihm, ja. Egal wie es kommt.
Klar. Aber gut. Kommt dann zu seinem Ziel, ne?
Ja.
Also.
Dass er uns so vorfindet.
Das ist ein guter Vers auf jeden Fall. Wir leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Ganz egal, wie es dann Zeit der Wiederkunft der Eschatologie aussehen wird. An jenem Tag, spricht der Herr, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene, bringe ich zusammen und das, dem ich Übles getan habe. Und ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da spricht er jetzt wieder über diesen Überrest. Und ich mag das Hinkende und das Vertriebene, bringe ich zusammen. Stück weit auch erfüllt schon natürlich, wenn sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommen, aber auch gutes Bild für uns als Gemeinde. Mich hat es an 1. Korinther erinnert, Kapitel 1. Wo er sagt, das Törichte Gottes ist weiser als
das habe ich ja auch
der Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Starken zu Schanden mache und so weiter. Also wir sind diese Hinkenden.
Und das Prinzip der Berufung.
Die Ermatteten und Gott sei Dank, er nimmt uns und füllt uns mit seinem Geist und er baut sein Reich mit uns. Er macht das Hinkende und den, zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Also wir sehen schon, es sind nicht 1000 Jahre, sondern spricht über Ewigkeit.
In Saharia steht es aus 14,10, der Herr wird König sein über alle Lande. Also so, diese, wieder das Friedensreich.
Und du Herdenturm, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Also. Eigentlich dasselbe wie das Bild vorher, der Berg des Herrn wird das Haupt sein über die anderen Berge. Erinnert uns auch, oder mich, an das Reich Gottes, dieses Bild von dem Standbild, das Daniel gesehen hat, von den vier Weltreichen, babylonische, das medopersische, das griechische, das römische Reich und dann
kommt dieser Stein,
kommt aber dieser Stein
losgebrochen und der zermalmt,
der alle irdischen Reiche zerstört und der sein Reich aufrichtet, der wird zu einem hohen Berg werden. Da haben wir dasselbe Bild hier, Jesus, der Herrscher dieser Welt, der König der Könige.
So viel Trost und Zuversicht liegt da drin auch. Also egal wie es hier aussieht, wir haben das, die feste Gewissheit, dass Jesus das machen wird. egal wie, und er rettet uns durch alles hindurch.
Jetzt, warum erhebst du Geschrei? Ist kein König in dir oder ist dein Ratgeber umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Kreise und brülle, Tochter Zion, wie eine Gebärende, denn jetzt musst du aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Er spricht jetzt über die Führung in die Gefangenschaft nach Babel. Mhm. Was interessant ist, zu dem Zeitpunkt, wo Micha diese Prophetie gibt, war Babel noch völlig unbedeutend. Da waren die Assyrer die Weltmacht, die auch Babel beherrscht haben. Also er schaut hier über 100 Jahre voraus.
Und das Wort Kreise, ist das einfach ein Kreissaal oder Gebärende?
Genau, bedeutet, es ist parallel Kreise und im Prinzip. Da hilft uns der Parallelismus wieder, der synonyme Parallelismus. Also dasselbe wird mit anderen Worten wiederholt, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende, Kreise und Brülle, doch der Zion wie eine Gebärende. Also es wird wehtun, wenn sie in Gefangenschaft kommen, wenn sie gezüchtigt werden vom Herrn. Und auch wir haben nicht die Verheißung, wir haben eben nicht das Versprechen, dass alles immer einfach und gemütlich und bequem sein wird für uns, nur weil wir Jesus nachfolgen. Ich denke, das ist ein falsches Evangelium, wenn wir das verkündigen und sagen, hey, komm zu Jesus, dann wird alles gut und alles immer schön und alles einfach. Ja, nicht unbedingt. Er hat auch verheißen, alle, die gottesfürchtig leben wollen in dieser Welt, werden Verfolgung erleben.
In welcher Form auch immer, ja.
Und manchmal muss der Herr uns züchtigen und es tut weh. Also vor der Auferstehung kommt das Kreuz, das ist unser Symbol. Nicht unbedingt ein Kopfkissen oder so, das Bequeme oder eine Couch. Denn du musst aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen und bis nach Babel kommen, das prophezeit er 100 Jahre oder mehr zuvor. Dort wirst du gerettet werden, dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Aber jetzt, da haben sich viele Nationen gegen dich versammelt, die sagen, sie werde entweiht und unsere Augen sollen an Zion ihre Lust sehen. Also, weil wir sie besiegen werden, weil wir Macht über sie haben werden, sie unterjochen können. Aber sie kennen nicht die Gedanken des Herrn und verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie gesammelt hat wie Gaben auf der Tenne. Mach dich auf und frisch, Tochter Zion, denn dein Horn mache ich zu Eisen und deine Hufe mache ich zu Bronze, damit du viele Völker zermalmst. Und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Also, Nationen versammeln sich.
Armageddon, also die Schlacht.
Ja, vielleicht schon auch eine Anspielung auf die Assyrer, die ja gegen Jerusalem gekommen sind.
Ersten Sicht.
Aber der Herr hat sein Volk beschützt und er sagt, mach dich auf, Tochter Zion, denn dein Horn mache ich zu Eisen und deine Hufe mache ich zu Bronze. Also der dreschende Stier, der den Dreschwagen zieht oder diesen Pflug, Dreschpflug, wie immer das Ding geheißen hat, zieht. Und das wird so der Superbulle mit Hörnern aus Eisen und Hufe aus Bronze. Also ein unüberwindbarer, starker.
Mehr wie der Red Bull.
Ja, viel mehr als Red Bull. Ja, so Superhero-mäßig, damit du viele Völker zermalmst. Und das ist auch geistig für uns wahr. Ich meine, der einzelne Gläubige muss oft durch schwere Zeit gehen. Wir werden manchmal verfolgt und so weiter. Aber die Gemeinde als Gesamtes, das Evangelium, ist eine Macht, ist eine Kraft, es wird siegreich sein. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Bild für die siegreiche Gemeinde. Und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihr Vermögen dem Herrn der ganzen Erde. Also wir dürfen den Feind berauben für Jesus. Heißt heute, dass wir ihm Seelen entreißen und mit uns in die Ewigkeit mit Gott nehmen. Jetzt ritze dich, Tochter der Kriegsschar. Man hat deine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Bezieht sich vielleicht auch auf diese Zeit der assyrischen Belagerung. Das
ist bei mir der Überschrift, die Geburt, die Verwerfung des Königs, Matthäus 2, also den Richter Israels.
Ja, manche interpretieren es auf Jesus als messianische Stelle. Ja. Ich weiß nur, was unbedingt so sehen muss, kann man, ist nicht so eindeutig, finde ich, persönlich. Was eindeutig ist, machen wir noch ein bisschen weiter, weil es thematisch dazu passt, ist Kapitel 5, Vers 1. Ganz bekannt natürlich. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mit der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also, Gott prophezeit hier hunderte Jahre zuvor, ja, viele hundert Jahre zuvor, wo der Messias, wo Jesus geboren werden wird. Und Bethlehem war, wie es hier steht, völlig unbedeutend. Ja. Unbedeutendes kleines Kaff. Bethlehem bedeutet so viel wie Haus des Brotes, Bethlehem. Ja. Ja. Das war die Stadt, wo David geboren wurde. Geburtsstadt Davids. Interessant, dass das Brot des Lebens aus dem Haus des Brotes kommt. Ephrata bedeutet so viel wie Frucht. Bar oder auch ja, überfließend in dem Sinn.
Schon wegen dem Vers hier müssten die Menschen.
Jesus hat uns Leben im Überfluss gebracht. Ne?
So, wie kann einer 800 Jahre vorher? Und es trifft genau ein.
Und als die Weisen aus dem Morgenland zu Herodes kamen, Matthäus 2, glaube ich. Und gefragt, er hat dann die Schriftgelehrten zusammengerufen und hat gefragt, wo muss der Messias geboren werden? Dann haben die ganz klar sagen können, in Bethlehem, weil hier hat es Micha prophezeit. Der Herrscher über Israel sein soll, und das ist auch interessant, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also ganz klar sehen wir hier schon im Alten Testament, dass Jesus der Messias Gott ist, wie wir Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles wurde durch dasselbe und dann irgendwann später heißt es, und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Also Jesus ist der allmächtige Gott. Oder wenn wir es ganz genau sagen wollen, könnten wir sagen, die zweite Person des dreieinigen Gottes hat schon seit Ewigkeit existiert, war ewig Gott. Und ist wahrscheinlich schon hier und da im Alten Testament aufgetreten, der Engel des Herrn, Christophanie, nennt man das vielleicht, auch Josua, begegnet. Abraham hat meine Tage gesehen, sagt Jesus. Aber dann ist diese zweite Person des dreieinigen Gottes Mensch geworden, hat menschliche Gestalt angenommen, Philipper 2. Und er ist in Bethlehem geboren worden, ganz konkret. Das heißt nicht, dass er seine Göttlichkeit abgelegt hat, er war vollkommen Gott. Er hat gewählt, nicht seine göttlichen Eigenschaften immer in Anspruch zu nehmen und anzuwenden, sondern er hat gewählt, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, um uns ein Vorbild zu setzen, denke ich auch, aber er war vollkommen Mensch, er war vollkommen Gott. Aber das ist ein Ursprung von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also ganz klare Stelle im Alten Testament auch, dass Jesus Gott ist. Thank you. Darum wird er sie dahin geben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Also die Dynastie von David wird ja ausgelöscht werden sozusagen, die Königsherrschaft. Sie müssen in die Verbannung. Dann gibt es eine lange Zeit, wo Israel unter Fremdherrschaft war. Aber sozusagen diese Linie des König David wird wieder auferstehen in dem Messias, der Gott ist. Und dieser Überrest Israels wird zurückkehren zum Herrn. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird unser Friede sein. Also wie der Christus ist unser Friede und er ist unser Herde. Und wir dürfen in seiner Hand sein. Wir sind nicht in den Händen von Menschen, das ist auch gut zu sehen. Ja. Na, manchmal sind wir in Missbrauchssituationen oder wo Menschen uns schlecht behandeln oder uns bedrohen. Diese Dinge, aber wir wissen letztendlich, wir sind nicht in der Hand von Menschen, wir sind in der Hand Jesu, in der Hand des lebendigen Gottes. Und er ist allmächtig. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Ende der Erde und dieser wird Friede sein. Wenn Assur in unser Land kommt und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten. Das war so ein typisches Sprichwort, könnten wir sagen, für viele, 7 und 8. Das sehen wir auch an anderen Stellen. Im Alten Testament. Und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Gott hat sie gerettet, als die Assyrer vor Jerusalem gekommen sind. Später unter König Hiskia noch. Und Gott hat einen Engel geschickt, der 186.000, glaube ich, von der Assyrern platt gemacht hat. Aber wir lesen da natürlich nie nirgendwo, dass er Hirten gegen sie aufgestellt hat. Vielleicht ist es einfach auch nur ein Bild, wo Assur für heidnische, weltliche Mächte gebraucht wird. Mhm. Machen die Propheten ja auch manchmal, dass sie...
Das ist ein bisschen irgendwie vorgekommen, muss ich sagen.
Machen die Propheten ja oft, dass sie... ein Beispielland, bei Jeremia haben wir es auch gesehen, rausgreifen. Und der Rest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Also dieser Überrest. Wie Tau, der erfrischt. Und der Rest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter Schafherden, der, wenn er hindurchzieht, zertritt und zerreißt und niemand rettet. Deine Hand sei erhoben über deine Gegner und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Also Bild für Herrschaft, werden die Vorherrschaft haben. Und wie gesagt, für uns heute, Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So ist es für uns Einzelne manchmal, aber die Gemeinde als Gesamtes, die Gemeinde Jesu wird sein wie ein Wolf unter Schafen, wie ein Löwe unter Schafen, besser gesagt. Hier wird siegreich sein. Deine Hand ist erhoben über deine Gegner und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Am Ende werden wir siegreich sein in Jesus über alle unsere Feinde, sei es geistliche, vor allem geistliche. Ne? Jesus hat gesagt, ja, oder Paulus hat gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Also selbst wenn wir Menschen sozusagen, die uns feindlich gesinnt sind, haben, wissen wir, dass ein geistlicher Kampf eigentlich dahinter steht. Und am Ende wird Jesus den Sieg haben. Und an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen. Da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße all deine Festungen nieder. Da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus und du wirst keine Wahrsager mehr haben. Da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Da reiße ich deine Ascherim, also es waren Götzenstatuen, Fruchtbarkeitsgötzen aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Also Gott wird sein Volk reinigen und er wird ihre Festungen auch niederreißen, werden sie nicht mehr brauchen, weil er selbst die Festung, der Schutz, die feste Burg um sie sein wird. Und er wird die Nationen richten, die nicht auf ihn gehört haben. Er ist der allmächtige Gott, er ist der Herrscher. Und ich habe da noch eine Stelle, die wollte ich vorhin eigentlich schon vorlesen aus Johannes 17. Wer Jesus ist, da betet Jesus zum Vater in Vers 5 und sagt, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also noch eine als Referenzstelle zu dem
Präexistenz Jesu.
Messias, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von Urzeit, von den Zeiten der Ewigkeit her. Verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann betet er später für uns, wenn ich es finde. Genau, in Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins seien. Also das ist der ultimative Plan. Jesus ist seine Herrlichkeit mit uns zu teilen. Und wir dürfen schon hier eins sein. Wir sind eins in Jesus als Gemeinde, selbst wenn man das nicht immer äußerlich so sieht und wir das nicht immer so gut ausleben. Aber die geistliche Wahrheit, wir sind eins. Und in der Ewigkeit wird das natürlich vollendet sein. Aber das ist seine Bestimmung für uns, seine Herrlichkeit mit uns zu teilen. Und das ist unsere Hoffnung. Und wir wissen, am Ende werden wir siegreich sein, egal was hier abgeht, weil wir sind in seiner Hand und nicht in der Hand von Menschen. Amen.
Amen, ja.
Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir diese Verse lesen durften heute. Und ich danke dir, dass wir einmal mehr einfach sehen, deine Güte zu uns. Auch ja, das Wunder, dass du hunderte, 800 oder mehr Jahre dich durch die Propheten vorher angekündigt hast, Herr, dass wir sicher wissen und vertrauen dürfen, dass du der Messias bist, der von Gott verheißene Retter. Und ich bin so dankbar, Herr, dass du uns das gezeigt hast, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir mit dir leben dürfen. Und ich danke dir, Vater, dass es wahr ist, dass für uns das Beste noch kommt. Dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack erleben dürfen von deiner Herrschaft und deinem Frieden und deiner Herrlichkeit, aber dass wir in der Zukunft die Vollendung sehen werden. Und das ist wunderbar und darauf freuen wir uns. Und so bewahr uns, Herr, in deinem Frieden und füll uns mit deinem Geist, Herr, sodass wir, wie der Michael gesagt hat, in der Kraft deines Geistes leben können und Menschen mitnehmen können in den Himmel, in die Ewigkeit. Mit dir. Segne uns dazu,